Das beginnt jetzt mit einem Vortrag von Heino Gutschmidt und Andreas Wolske, die uns jetzt eine Stunde lang erklären werden, wie dieses Thema, was dort angeschrieben steht, funktioniert. Und ich übergebe damit gleich an die Vortragenden.
So, die Technik funktioniert offenbar. Hallo alle zusammen zum Chemnitzer Linux-Tag und dem heutigen Vortrag Virtualisierung, Automatisierung von Enterprise-IT-Umgebungen und natürlich zum Linux-Tag auch, wie das praktisch funktioniert und warum und weshalb Linux in dem Bereich auch, wie schon in vielen anderen Bereichen gegenüber anderen. Der Vortrag ist gegliedert in zwei Teile. Ich werde mich versuchen, ein bisschen mit den ökonomisch-technisch-politischen Dingen zu befassen, die ja heute mehr und mehr auch in der IT Einzug halten. Und Heino Gutschmidt wird dann den rein praktischen Teil erläutern, wie sowas technisch aussehen kann oder wie sowas auch tatsächlich im Einsatz befindlich arbeiten kann und was im Linux-Bereich und im Technikbereich da relevant ist und für eine Rolle spielt. Überblick und Anforderungen. Ich muss erst mal gucken, wie das hier geht. Drücken. Jawohl. Wenn wir heute gucken, ganz Betriebssystem neutral im IT-Umfeld, im Hardware-Umfeld haben wir ja zwei Bausteine. Auf der einen Seite haben wir die Anforderungen, die entweder aus der ökonomischen Ecke kommen, aus dem Management oder aus den Anforderungen, die eine Applikation definiert. Das heißt, wie immer und überall, alles muss immer preiswerter werden und dafür aber noch besser. Also man bezahlt nur noch die Hälfte und bekommt das Doppelte. Wenn ich in den Mediamarkt gehe, ein Notebook kaufen will, funktioniert das irgendwie immer nie. Ein zweites Thema, was man ja die letzten Jahre mehr und mehr hört, On Demand, den Spruch hat, glaube ich, irgendwie mal IBM erfunden und sich patentieren lassen. Das heißt, Prozesse, Ressourcen, Software, was auch immer, sollen möglichst in Echtzeit auf die Anforderungen reagieren können, die eine Applikation beziehungsweise das Unternehmen oder wer auch immer IT einsetzt, stellt. Und im ökonomischen Bereich natürlich immer die Betrachtungen an Effizienz. Die Zuverlässigkeit soll immer höher werden, die Effizienz auch, bei gleichzeitig sinkenden Administrationsaufwand oder gleichzeitig sinkenden Kosten. Und um die Anforderungen erfüllen zu können, hat man ja nur eine begrenzte Anzahl an Werkzeugen. Und wenn man das Stichwort dynamisch in die Hand nimmt, ist man natürlich im Bereich Enterprise-IT bei weniger Hardware- oder Ressourcenverbrauch oder anderen Dingen gleich ganz schnell in der Sackgasse, weil wenn man sich bestimmte Dinge anguckt, dann stellt man ganz schnell fest, egal was man tut, ob man eine Buchhaltungssoftware betreibt, ein SAP hat oder ein riesen ERP-System, eine IT-Infrastruktur sieht immer gleich oder ähnlich aus. Das heißt, ich brauche eine rein physische Infrastruktur, ich brauche ein Rechenzentrum im Sinne von Bauhülle, ich brauche die ganze Infrastruktur drumherum, Stromversorgung im großen Bereich, Zuverlässigkeit, USV, Diesel, Internetanbindung und. Und wenn man sich so ein Rechenzentrum anguckt, wie man sie ja hauptsächlich im Frankfurter oder Düsseldorfer und Münchner Raum findet, dann stellt man ganz schön fest, so ein Rechenzentrum kostet 200 Millionen Euro, steht 25 Jahre da und ist einfach nicht dynamisch. Weil, wie soll das gehen, ne, wenn man das einmal dahin gebaut hat? Und Gleiches gilt ja auch zu einem Teil im Unternehmen für Server und Storage, teilweise auch noch für Betriebssysteme und Mittelwerte, mindestens im investiven Bereich. Wir hatten vor uns gerade ein Gespräch, also wenn man so guckt, was eine Oracle Enterprise Lizenz kostet, ist man auch ganz schnell im sechs- oder siebenstelligen Bereich, wie ich gehört habe. Und da ist auch nichts dynamisch. Entweder ich habe das gekauft und es steht in der Bilanz und wird abgeschrieben und wenn ich feststelle, dass das meinen Anforderungen nicht genügt oder es irgendwie nicht so funktioniert, wie ich soll, dann habe ich zumindest ökonomisch im Unternehmen ein ziemliches Problem, weil das war eine Fehlinvestition. Oder ich muss halt andere Möglichkeiten finden. Und dort ist halt der Ansatz zu denken, wie kann man Dinge, die per se nicht dynamisch sein können, weil es entweder große Investitionen verursacht, weil es viel personellen Aufwand verursacht oder weil es einfach eben auch von der Anlage her eines Investitionsgut oder anderen Dingen nicht dynamisch sein kann, entsprechend an die heutigen Anforderungen von IT-Anwendungen und Ressourcenbedarf anzupassen. Wie sieht's heute aus im Unternehmen? Traditionelles IT-System. Hier als einzelner Server, als Software können Sie sich vorstellen, was Sie wollen. Ressource ist ja statisch und relativ fix. Das heißt, es wird eine Anforderung definiert, die kommt meistens aus Richtung der Applikation oder der schieren Benutzermenge und sagt, wir brauchen also die und die Server, die und die Storage, so und so viel Arbeitsspeicher und die und die Prozessorkapazität. Wir müssen das und das SLA einhalten. Das heißt, wir bauen uns noch ein Cluster oder eine andere Hochverfügbarkeitslösung, um bestimmte Dinge realisieren zu können. Das kostet so und so viel und steht da. Dann kann das ab morgen funktionieren. Das richtige Leben, wie wir hier in der orangen Linie sehen, sieht aber in aller Regel irgendwie anders aus. Und wir haben dann zwei Situationen. Die eine Situation ist die, die man häufiger in großen Unternehmen antrifft, die auch viel mit Budgets arbeiten. Die sind zumindest technisch auf der sicheren Seite, weil die sagen, okay, wir bewegen uns in dem Bereich Ertragsverluste durch Überkapazitäten. Das heißt, die technische Ressource, die Server sind so groß von Anfang an und überdimensioniert, dass sie sich also Zeit ihres Lebens höchstens bei 60% Auslastung befinden und in der Lage sind, alle Anforderungen und Kapazitätsspitzen wegzufangen, ist aus Sicht der Anwender und der Qualität sehr, sehr gut. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich genauso schlecht, weil ich habe Opportunitätskosten, die mir also aufs Ergebnis drücken. Ist in indirekter Sicht ja ein Geldfaktor. Die andere Situation, die man leider sehr, sehr häufig antrifft, ist, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wir haben nicht das Budget, wir bauen erstmal so klein wie möglich und so groß wie nötig, mit dem Risiko, dass wir an der Stelle dort Produktivitätsverluste in Kauf nehmen, weil die notwendigen IT-Ressourcen nicht mehr ausreichen. Im traditionellen investiven Bereich bedeutet das Migrationspfad, Erweiterung, neue Hardware, Manpower, Umstellung, Erweiterung mit allen dadurch verbundenen Risiken. Und das ist erfahrungsgemäß auch immer der deutlich schmerzhaftere Weg, wenn es darum geht, einmal laufende IT-Infrastrukturen oder Software, die einfach nur funktionieren muss, im laufenden Betrieb kapazitiv zu erweitern oder zu migrieren. Jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, was das für einen Riesenaufwand bedeutet, alleine ein organisatorisches Zeitfenster zu finden, um das durch Abteilungen durchzukriegen oder andere Sachen zu machen. Auch hier kann uns dann, wie wir noch sehen werden, Virtualisierung helfen. Jetzt stellen wir uns mal vor, den propagierten On-Demand-Gedanken in den 2000er Jahren, 2001, 2003 gab es schon mal so ein Thema, das hieß ASP, Application Service Providing, wo man also nur noch eine Applikation auf Mietbasis benutzt hat. Das kommt heute wieder unter dem Stichwort Software as a Service. Das heißt also, man benutzt die Software nur noch gegen ein Entgelt, wie Autoleasing und anderes Ding ist auch, und muss sich um den ganzen Betrieb unten drunter nicht mehr kümmern. Setzt natürlich eine funktionierende Netzwerkinfrastruktur voraus, sei es Internet oder anderes. Da ist man sehr abhängig davon, aber das ist ja mittlerweile auch in entsprechender Qualität und Zuverlässigkeit verfügbar. Oder ein noch viel extremerer Einsatzfall von IT-Ressourcen ist ein aperiodischer Geschäftsverlauf, viele Stapelverarbeitungen, Lohnabrechnungen, viele Dinge, die man sich vorstellen kann. Es gibt Studien von IDC, die besagen, ein Server schläft 92% seiner Lebensdauer still und leise vor sich hin, kostet aber Wartungsvertrag, Strom und andere Dinge und 8% seiner Lebensdauer, die er im Einsatz ist, hat er nur wirklich was zu tun. Und wenn man das mal auf so eine Batch-Verarbeitung oder auf ein Job-Processing bezieht, ist das natürlich die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, weil man muss für eine ganz kurze Zeit einen Spitzenbedarf an technischen Ressourcen vorhalten, obwohl man weiß, dass der Großteil der Zeit die Ressource gar nicht zur Verfügung stellt. Und das sind Dinge, die man also im Virtualisierungsbereich sehr, sehr gut abbilden kann, nicht nur um Strom zu sparen oder andere Dinge, sondern vor allen Dingen den veränderten Anforderungen an Benutzung von IT gerecht zu werden in diesem Bereich. Wie wird das am Ende gemacht? Die physische Infrastruktur vorausgesetzt, also Rechenzentrum, Netzwerk etc. ist Virtualisierung, ja, ein Thema, das nicht neu ist, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Was in letzter Zeit angekommen ist, auch im Enterprise-Umfeld, ist Virtualisierung auf x86-Basis und auf Enterprise-IoT-Umgebungen, Fiber-Channel-SAN und anderen Dingen, werden wir dann noch sehen. Was aber erst neben der Virtualisierung noch sehr hilft, ist natürlich die erst durch Virtualisierung mögliche Automatisierung. Das heißt, wenn man heute mal guckt, wie es in einem Unternehmen aussieht, wenn ich eine Ressource benötige, dann gibt es aus irgendeiner Abteilung oder von einem Kunden oder von wem auch immer die Anforderung, wir brauchen mal einen Server oder eine Ressource. Dann müssen dazu Angebote eingeholt werden, das muss qualitativ und ökonomisch bewertet werden. Und wenn das alles durch ist, was ja immer die gleiche Zeit dauert, wir betrachten ja hier nur den technischen Teil, dann geht ja der reine Bereitstellungszeitraum los. Egal, wo ich was bestelle, in den seltensten Fällen ist das Zeug innerhalb von 24 Stunden da. Das heißt also, von meinem Abteilungsleiter oder wer auch immer hat es unterschrieben, bis die Maschine ist da, gehen schon mal ein paar Tage ins Land. Das verlangt Planung, das verlangt Koordination, Zeitfenster und. Und man hat immer noch so ein Unsicherheitsfenster, wo man sagt, naja, die wenigsten Lieferanten im Hardwarebereich lassen sich ja auch auf einen definitiven Liefertermin festnageln. Also man weiß nie, wenn man für Samstag oder Sonntag ein Wartungsfenster bekommen hat, ob die Maschine auf Freitagmittag da ist. Es kann doch sein, die kommt erst am Montag, dann fange ich halt 14 Tage später nochmal von vorne an. Das muss ich tun und man muss natürlich auch entsprechend planen, um Wartungsfenster und andere Dinge realisieren zu können. Hier habe ich natürlich ganz, ganz andere Voraussetzungen im positiven Sinne, die mir Qualitäten bereitstellen oder Möglichkeiten eröffnen, die ich so vorher nicht habe. Und natürlich das Leben von einem Administrator oder von jedem, der IT-Technik für andere betreibt, deutlich leichter machen. Also wir haben mit den Möglichkeiten eines Templates und entsprechenden Vorbereitungen innerhalb von wenigen Minuten einen neuen Server da, können den quasi mit dem Schieberegler konfigurieren, was Ressourcen angeht. Und gerade im Wartungsfenster, was ja auch sehr, sehr großen Umfang annimmt, das haben wir heute schon mehrfach besprochen, gerade wenn man sich Hochverfügbarkeitslösungen anschaut, gibt es ja genügend Zahlen, die belegen, dass die Zeit, die die Applikation an sich nicht verfügbar ist, zu dem überwiegenden Teil, also die Zahlen liegen bei über 80%, dadurch verursacht wird, dass an der Software selbst, am Betriebssystem oder an anderen Dingen ganz regulär planmäßige Wartungen ausgeführt werden, die aber dazu führen, dass ich die Anwendung außer Betrieb nehmen muss. Klar, der weniger problematische Teil ist, es geht mir ein Server kaputt oder es brennt mir ein Netzteil ab oder andere Dinge. Das kann man ja über Cluster und andere Sachen mittlerweile sehr gut lösen. Hier haben wir wieder die Möglichkeit zu sagen, im Rahmen der Virtualisierung können wir einen ganzen Cluster von Maschinen oder auch einzelne einfach hin und her bewegen. Das heißt, wir müssen nicht mehr früh um 4 ein Wartungsfenster ankündigen. Personal am Sonntag früh um 2 kostet auch deutlich mehr als zur regulären Arbeitszeit mitten in der Woche. Und man spart sich auch innerbetrieblich oder auch mit Kunden eine ganze Menge an Koordinationsaufwand, weil der Aufwand, ein Wartungsfenster im Unternehmen durchzusetzen, je größer das ist und je mehr Leute da drauf arbeiten oder je mehr Applikationen auf einem Server laufen, natürlich auch entsprechend lange dauert. Das fällt mir mit so einer Technologie komplett aus, weil ich kann das beliebig eintakten, wie das in meinen IT-Betrieb passt, derweil ich ja keine Serviceunterbrechung der Kundenapplikation oder des Kundenservers mehr produziere. Es sei denn, ein Betriebssystem-Update oder andere Dinge erfordern das, aber dort habe ich ja zusätzlich die Möglichkeit, mir in meiner virtualisierten Hardware noch einen Applikationscluster zu bauen, der genau die Dinge auch noch abfedert. Und damit habe ich gerade im vernetzten Bereich, wenn ich in SOA und XML-Sachen denke, in Softwarebausteine oder auch in internationales Business, wo es Unternehmen gibt, die Kunden in Asien und in Amerika gleichzeitig haben, dann wird es auch schwierig, das einfach mal auszudrehen, weil die einen sind noch munter und die anderen gerade erst. Also dann wird das ja auch immer interessanter an der Stelle. Ein kurzer Einstieg in das Thema, wie man es denn tun kann. Es gibt ja bekanntermaßen verschiedene Ansätze, Hardware oder Applikationen zu virtualisieren. Der erfolgversprechendste Ansatz, der heute auch im Einsatz ist, wenn man mal von Großrechner-IT oder Mainframes absieht, ist eine betriebssystemneutrale Hardware-Virtualisierung, die es mir erlaubt, ohne Rücksicht beliebige Gastbetriebssysteme einzusetzen und auch beliebige Applikationen und andere Dinge zu benutzen, weil die Virtualisierung aus Sicht des Gastbetriebssystems mir eine neutrale Hardware zur Verfügung stellt. Das hat den Vorteil, dass ich schlagartig eine sehr homogene Hardware habe, weil ich habe immer die gleiche CPU, ich habe immer die gleiche MPT-Treiber, SCSI-Umgebung, Netzwerkkartentreiber etc. Gegenüber dem üblicherweise in dem Unternehmen historisch entstandenen Hardware-Zoo mit 4 bis 5 verschiedenen Lieferanten, großen, kleinen Servern, funktioniert der Treiber, muss ich migrieren auf eine neue Maschine, funktioniert das wieder nicht, das umgehe ich damit alles, weil ich muss mich nur noch mit einem Thema auseinandersetzen, das ist immer gleich, das ist definiert und dort habe ich auch deutlich mehr Wissen, wenn ich mal ein Problem habe. Also Wissen auch im Sinne von Know-how im Internet und Foren und anderen Dingen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, Ressourcen deutlich anders auszulasten, als ich das mit einer dedizierten Hardware habe, weil ich dort beliebig, und dann sehen wir auch gleich noch automatisch, meine Arbeitslasten aggregieren kann und auch wieder verteilen im laufenden Betrieb, wenn ich mehrere Server dort betreibe. Die Vorteile liegen klar auf der Hand, die man hat. Man kann erstens mal, wie schon gesagt, Hardware neutral arbeiten, also man kann von Novell über Linux, Windows, Sun, OS und noch ein paar andere alles an Betriebssystemen laufen lassen, was es so gibt. Also es gibt keine Einschränkungen, dass ich mit Windows nur Windows-Maschinen virtualisieren kann oder mit Linux nur Linux-Maschinen oder mit Sun nur Sun. Solche Ansätze gibt es ja auch, sondern es ist wirklich enterprise-neutral, was ja auch den Anforderungen gerecht werden muss, weil wer sich jetzt gerade vor keine Ahnung, einem halben Jahr einen teuren MS-SQL Enterprise-Server gekauft hat und viele 1.000 Euro dafür bezahlt hat, der wird den sicherlich nicht in den Schrank legen und ausschalten, sondern er will ja die Investition, die er getätigt hat, weiter benutzen und dort ist das natürlich von Vorteil. Ein weiteres Feature besteht darin, dass also alle Gastsysteme komplett isoliert voneinander in einer eigenen Hardware-Virtualisierungsschicht existieren. Das heißt, A, können sie sich auf keinen Fall gegenseitig beeinflussen, weder positiv noch negativ, die sehen sich einfach nicht und die Hypervisor-Schicht oben drüber wird davon auch nicht beeinflusst, was das Gastsystem anstellt, weil es ja nur eine dedizierte Menge an Ressourcen durchreicht. Und durch die Isolation habe ich auch die Möglichkeit, Ressourcen aus einem größeren Pool oder aus einem Cluster von Servern, die Virtualisierung bereitstellen, dynamisch zuzuteilen. Dort, wo es dynamisch geht, ich kann natürlich nicht im laufenden Betrieb sagen, du hast jetzt anstatt 2 4 GB RAM, dazu muss ich die Maschine wie im richtigen Leben auch runterfahren, ausmachen, Schieberegler wieder anschalten. Aber das geht natürlich deutlich schneller, als den Server auszumachen oder anderweitig noch nachzurüsten, aufzuschreiben, ins Rechenzentrum zu fahren. Gerade wenn man größere Strukturen hat, wo also auch die Wege weiter sind oder so, das spielt ja da alles eine Rolle. Und ich habe natürlich aufgrund dessen auch die Möglichkeit, dass die Hardware neutral gekapselt ist. Das gibt es alles in Form von Dateien auf einem Datenträger, neutral gesprochen, dass ich dort portabel bin. Das heißt also, ich kann A, replizieren, automatisieren mit Clones und mit Templates arbeiten. Ich kann ganz, ganz schnell auch im Desktop-Bereich neue Maschinen zur Verfügung stellen, was ja sonst immer mit einem Installationsvorgang verbunden ist. Es gibt verschiedene Klonmechanismen, klar, wenn man Sachen ausrollt, aber im Serverbereich, zumindest die Grunddinge, ist das immer noch mit viel manueller Arbeit verbunden, was man dort auch sehr gut administrieren kann. Und man hat einen Migrationspfad, weil das Gastbetriebssystem mit der darin laufenden Applikation vollständig von der Hardware, die die Funktionalität bereitgestellt ist, entkoppelt wird. das hat einen sehr, sehr großen Auswirkung auf den Lifecycle von einer Applikation. Wer einen Server neu dimensionieren muss und eine Applikation im laufenden Betrieb irgendwo anders hintut oder wer seinen Storage schon mal ausgetauscht hat im laufenden Betrieb, der weiß, was das für Arbeit macht und was das für potenzielle Risiken birgt, von Downtime und anderen Dingen mal ganz zu schweigen, habe ich hier die Möglichkeit, teilweise sogar im laufenden Betrieb einfach die Hardware unten drunter auszutauschen und dadurch andere Qualitäten, mehr Ressourcen oder sonstige Dinge bereitzustellen und zu ändern. Eines der wichtigsten Features überhaupt, das haben wir jetzt in den vorangegangenen Folien schon mehrfach gesehen, ist das große Stichwort Zero Downtime bei planmäßig oder angekündigten Wartungen bzw. Änderungen an der Hardware. Hier hat man nun die Möglichkeit, je nach Hardwareausstattung ohne Unterbrechung laufende Gastsysteme von einem physischen Server auf einen anderen zu transportieren, ohne dass das Gastsystem irgendwie, ich sag mal, mitbekommt oder in seiner Funktionalität beeinträchtigt. Das ist die Grundlage dafür, das haben wir vor uns schon gesagt, dass ich A, personell deutlich effizienter administrieren kann, weil ich meine Kunden oder meine Abteilungen nicht mehr informieren und koordinieren muss, wenn eine Serviceunterbrechung stattfindet, weil die nicht mehr stattfindet, ganz klar. Und es ist die Grundlage für eine Dynamisierung im Ressourcenbereich, besonders gerade was CPU-Kapazitäten angeht. Das ist ja momentan der einzige reelle Engpass, den ich im laufenden Betrieb habe. Und den kann ich tatsächlich im laufenden Betrieb anpassen. Wenn mein Arbeitsspeicher knapp wird, okay, dann gibt es immer noch die Auslagerung auf die Festplatte. Das bedeutet für mich, meine Applikation ist ein bisschen langsamer, weil ein Teil meines Arbeitsspeichers halt irgendwo auf der Platte liegt. Das ist im Enterprise-Umfeld aber nicht so kritisch wie auf einem normalen PC, weil ich dort sowieso eine hochperformante Speicherung habe im Sinne von SAN und schnellen Speichern. Da fällt das nicht so ins Gewicht, weil meine Applikation immer noch arbeitet. Wenn die Gigahertz alle sind, sind sie alle. Schneller geht es nicht mehr. Mehr als 100% kann ich nicht verteilen. Und hier habe ich aber die Möglichkeit, dynamisch zu reagieren und auch vollautomatisch zu reagieren. Das heißt, in einem Beispiel haben wir hier auf der mittleren Maschine eine orange und eine grüne Applikation laufen. Und wenn die grüne Applikation der Meinung ist, sie möchte gerne 100% der Ressourcen benutzen, was sie sonst nicht tut, aber jetzt mal will, dann kann sie das sofort tun. Die andere Applikation, die mit ihr noch da drauf läuft, würde ja quasi sterben, weil die keine Ressourcen mehr kriegt. Das sieht man, das wird bewertet und die Maschine wird automatisch auf noch einen freien Server geschafft, der genügend Ressourcen bereitstellt. Und das ist, wenn man das entsprechend konfiguriert, ein fortlaufender, anhaltender, automatischer Prozess, der es dann im ökonomischen Bereich natürlich auch erlaubt, Auslastungsgrade und Redundanzgrade von deutlich mehr als 50%, also 80% sind üblich und okay, zu fahren bei gleichzeitiger Dynamisierung der Ressource. Das heißt also, ich kann einer einzelnen Maschine, wenn sie das möchte, für einen bestimmten Zeitraum eine deutlich höhere Ressource zuteilen, als sie das normalerweise braucht. Da sind wir am Anfang wieder bei diesen Stapeljobs, die sehr kurz hohe Performance-Werte bewegen, aber sonst eben halt schlafen, weil sie nichts zu tun haben aus dem Prozessumfeld heraus. Sowas kann man hier sehr, sehr schön abfangen, ohne dass man dort groß in Hardware oder andere Dinge eingreifen muss. Gleiches gilt, das ist jetzt der normale Regelfall, ich verteile meine Ressourcen automatisch und dynamisch. Gleiches gilt natürlich für den Katastrophenfall. Technik kann kaputt gehen, das ist uns allen klar. Was passiert, wenn so ein Server mal ausfällt? Dann habe ich natürlich dort im Gegensatz zu einem klassischen Hardware-Crash, der ja im besten Fall einen Spare-Server daneben liegen hat, da muss ich aber trotzdem hinfahren, muss den ausbauen, muss den austauschen, muss den neu installieren, muss die Daten zurückspielen, muss sehen, dass ich mein gecrashtes Betriebssystem wieder starte. Im Zweifelsfall sind die Platten ziemlich groß und er macht noch 2 Stunden Filesystem-Check und so ein paar andere Sachen. Also da geht schon eine Menge Zeit ins Land, auch im besten Fall, bis in einem Hardware-Fehler mein Service wieder läuft, egal ob das eine Datenbank oder ein SAP oder was auch immer ist. das haben wir mit so einer Infrastruktur zeitmäßig begrenzt auf wenige Minuten, nämlich die Zeit, die die Maschine braucht, den kaputten ESX-Server neu zu starten und wiederherzustellen. Das heißt also, im Gegensatz zu sonstigen Hardware-Austauschmechanismen ist ein Fehler in der Hardware zeitlich begrenzt auf den Reboot einer Maschine. Datensicherung und Backup, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wird hier deutlich vereinfacht mit verschiedenen Werkzeugen. Wir haben und benutzen ja dort ein Clusterfile-System, was in der Lage ist, von vielen physischen Servern gleichzeitig bedient zu werden, als Grundlage auch für diese Automatismen der Gastbetriebssystemverteilungen und anderen Dingen, was es natürlich auch in vielen Bereichen einfacher macht, eine Datensicherung durchzuführen. A, habe ich entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt, die Möglichkeit, inkrementell oder vollständig zu einem beliebigen Zeitpunkt komplette Images meiner Gastmaschinen inklusive aller Daten anzufertigen, ohne dass es die Gastmaschine im laufenden Betrieb stört. Normalerweise habe ich einen Server, auf dem läuft ein Agent von einer x-beliebigen Backup-Software, der über eine Netzwerkverbindung oder andere Mechanismen die Daten zumindest auf Applikationsebene aus der Maschine rausholt. Ein komplettes Image zu erzeugen im laufenden Betrieb ist schwierig bis unmöglich. Es gibt ein paar Mechanismen in verschiedenen Betriebssystemen, die das ermöglichen, ist aber sehr kompliziert und vor allen Dingen immer mit Last verbunden. Das heißt also, ein Teil meiner Ressourcen im Betriebssystem steht der Anwendung nicht mehr zur Verfügung und geht für die Datensicherung drauf und dauert auch immer sehr lange. Hier haben wir die Möglichkeit, da es ein Clusterfile-System ist, im laufenden Betrieb die gekapselten VMs, also die Dateien, wo also auch die Platten und die anderen Dinge drinnen liegen, einfach mit einem Snapshot zu versehen und unten drunter weg zu kopieren. Wenn es das Gastbetriebssystem erlaubt, da sind ein paar Einschränkungen gemacht, sogar anwendungskonsistent, das heißt also, mit entsprechenden Mechanismen in meinem Gastsystem kriege ich auch meine Datenbank konsistent, dass also die Puffer leer schreibt und dass alle Schreiboperationen, die im System stattfinden, aus dem Cache rauskommen und in dem Moment, wo der Snapshot gemacht wird, also meine Platte unten drunter einen absolut konsistenten Zustand hat, ohne dass dort Daten verloren gehen, dass das Journal zurückgefahren muss oder dass der Zustand von einem harten Reset eintritt, wo ich also immer nochmal einen Filesystemcheck machen muss, wenn ich das wieder starte. Und dort kann man also auch die entsprechenden Mechanismen nutzen. Nichtsdestotrotz bleibt mir natürlich zusätzlich noch übrig, traditionelle Backup-Mechanismen zu nutzen, um Bewegungsdaten aus meiner Applikation zu kriegen. Aber beides in Kombination stellt natürlich eine unheimliche Geschwindigkeit im Bereich Disaster Recovery her, derweil ich, vorausgesetzt mein Storage ist hinreichend zuverlässig, ja sofort wieder arbeitsfähig bin, indem ich die Möglichkeit habe, in wenigen Minuten die komplette Maschine wiederherzustellen und auch anzuschalten, was ja vorher mit sehr viel Konfigurationsaufwand verbunden ist. Und wenn man so an Band und andere Mechanismen denkt, dauert es ja auch eine Weile von der schieren Datenübertragungsrate her. Hier haben wir eine komplette Fiber-Channel-Infrastruktur mit entsprechendem Durchsatz, die also auch in der Lage ist, aus der Datensicherung, die Datenspeicherung für die Datensicherung ist natürlich entsprechend kostenintensiv, ist klar, aber wenn der Zeitfaktor eine Rolle spielt, an der Stelle auch unschlagbar schnell ist in dem Bereich. Im Ergebnis nochmal der Vergleich. Wenn wir mal schauen, Virtualisierung im Vergleich zu traditioneller IT, die Anzahl der physischen Server, klar, je nach Arbeitslast reduziert die sich, das ist ein rein investives Thema, was mittlerweile, alle reden ja über Green IT und andere Dinge, was mittlerweile wirklich ein Thema ist, auch bei der heutigen Packungsdichte und Leistungsdichte, sind die Strom- und Leistungskosten, da geht's richtig um Geld an der Stelle. Und da sind auch Lizenzkosten ganz schnell wieder reingespielt, beziehungsweise eben auch mit den Vorteilen, die man sich in Zuverlässigkeit und Flexibilität damit erkauft, mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir wissen alle, ein Admin ist immer chronisch überlastet und hat so viel zu tun, dass er eigentlich gar nie Urlaub machen müsste. muss man hier niemand entlassen, im Gegenteil, sondern man schafft eben auch wieder Arbeitszeit für Dinge, die sonst liegen bleiben, weil der rein mechanische IT-Betrieb und Standardaufgaben entweder automatisiert werden oder eben teilweise ganz entfallen. An der Stelle im Großen und Ganzen, also auch wenn man so eine Sachen mal nicht nur aus der technischen, sondern auch aus der betriebswirtschaftlichen Seite beleuchtet, eine ganze Menge an Vorteilen, die daraus entstehen und die natürlich auch dazu führen, dass das momentan ein Thema ist, was in allen Bereichen sehr stark diskutiert wird und was auch mehr und mehr in Unternehmen eingesetzt wird. Wie das jetzt ganz konkret funktioniert und was Linux da auch als Vorteil tun kann, wird euch gleich der Heino erzählen.
Ich verstehe. So, ja, eins, zwei, ja, funktioniert. Die Maus. Ja, wir befinden uns ja nur auf dem Linux-Tag und da muss man ja auch irgendwie ein bisschen den Bogen dazu kriegen. Es war leider so, dass VMware ESX-Server ist eine proprietäre Angelegenheit. Das heißt, es ist also der Hypervisor, es setzt wirklich gleich unten auf der Hardware auf. Da ist also nicht noch irgendein Betriebssystem dazwischen. Im Vergleich zum VMware-Server oder VMware-Workstation, da läuft es ja ganz normal in dem oder beziehungsweise parallel zum Betriebssystem. Gibt's, oder sagen wir so, zu dem Zeitpunkt, als wir mit der Lösung hier angefangen haben, gab es da wirklich leider keine Alternative. Mittlerweile ist Xen durchaus ernst zu nehmen, aber um den Bogen hier wieder zu kriegen, dann zurück zu der realisierten Variante von uns und der Vorteile von Linux als Gastsystem. Wie das bereits von Herrn Wolske gesagt wird, die homogene Hardware-Umgebung ist natürlich eine tolle Sache. Ich kann mir einen sehr einfachen, schlanken Kern bauen, der nach Möglichkeit auf die vorhandene Hardware sehr gut zugeschnitten ist, damit auch entsprechende Performance aufweist, also nicht unnütze Dinge realisieren muss. Und gerade beim Austausch von Maschinen für Migrationszwecke ist es natürlich ein extremer Vorteil. Und ja, wie ich eben schon sagte, die Portabilität, keine Anpassung der VMs bei Wechsel der Hardware. Mit dem Kern 2.622 gibt es eine interessante Neuerung, die eben VMware mit der Linux-Entwicklergemeinde rund um den Kern mit eingebracht hat. Das ist das sogenannte Virtual Machine Interface. Und damit hat der Kern die Möglichkeit, in gewissen Grenzen mit dem Hypervisor, der also die Kontrolle der echten physischen Hardware übernimmt, zu kommunizieren und ein paar Sachen vorteilhafter zu gestalten. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass ein x86-System eigentlich nicht virtualisierbar ist. Auch wenn es jetzt von Prozessorherstellungen ein paar Erweiterungen gibt, die das jetzt unterstützen, aber grundlegend ist diese Prozessorarchitektur dafür einfach nicht gedacht worden, sodass man ein paar Kunstgriffe machen muss, Stichwort Binary Translation, das heißt, der eigentlich auszuführende Code muss von gefährlichen Instruktionen befreit werden, also gefährliche Instruktionen sind in der Hinsicht Sachen, die dem Kern vorbehalten sind, wie Descriptor-Tabellen laden und, also die müssen vorher rausgenommen werden und durch bestimmten anderen Code, der das denn emuliert, im Zusammenhang mit der Hardware ersetzt werden, kostet alles Zeit, kostet alles Performance. Gucken wir uns im nächsten Slide nochmal kurz an. Und mit diesem Virtual Machine Interface ist diese Einschränkung der Vergangenheit, ja, ist damit Vergangenheit, und der Linux-Kern kann eben bestimmte Parameter mit dem Hypervisor abstimmen. Implementiert ist es momentan bei Ubuntu und auch bei der OpenSUSE. Es gibt auch im Bereich CentOS gibt's ein paar alternative Kernels, die das auch mittlerweile implementiert haben, sodass es also in der Linux-Gemeinde doch relativ gut unterstützt ist. So, hier nochmal eine kurze Darstellung, welchen Vorteil das Ganze bringt.
hier mal das Diagramm für die CPU-Nutzung, die jetzt nur für Zwecke notwendig ist, um diese Virtualisierung zu realisieren, die also dem gesamten System dadurch entzogen wird. Es ist zwar bloß der untere Prozentbereich, aber wenn man das mal zusammenrechnet, dass ja auf so einem physischen Server vielleicht 10, 15 Gastsysteme laufen, kommt man da durchaus auf Ressourcen, um die es einfach schade ist. Vorher die blaue Grafik dargestellt ist diese sogenannte Binary Translation, wo also vorher der Code entsprechend modifiziert werden muss durch einen Hypervisor, bevor er wirklich zur Ausführung kommt. Und die neue Variante, orange dargestellt, ist mit diesem Virtual Machine Interface, wobei der Kern eben genau diese Sachen abstimmen kann. Er weiß, dass er in einer virtuellen Umgebung sich befindet und kann von sich aus auf bestimmte Sachen, die er selber verwalten müsste, wie diese ganzen Disruptor-Tabellen, alles, was Kernbereiche sind, kann er also damit mit einem Hypervisor abstimmen, sodass er es nicht mehr selber ausführen muss und also diese CPU-Zyklen damit gespart werden können. Der größte oder die zwei größten Vorteile sind einerseits dieser Memory-Overhead, weil man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich diese Code-Modifizierung vornehme, dann muss das Ganze ja irgendwo gespeichert werden und in der alten Variante hatten wir also ungefähr so 150 Megabyte Memory Overhead, das pro virtuelle Maschine. Wie gesagt, 10 Maschinen, 1, 2 Giga sind dann schnell weg und selbst in der heutigen Zeit ist ja nur Speicher noch relativ teuer, gerade wenn es jetzt im High-End-Bereich ist, ist so ein 1 Giga-Riegel also durchaus immer noch eine relativ große Investition. Die zweite Sache ist ein typisches Problem, womit eigentlich jede Virtualisierung ein bisschen krankt, ist das Thema Zeit. Die Realtime-Clock ist nicht mehr physisch vorhanden und kann nur bedingt emuliert werden. Da werden ja in regelmäßigen Abständen, je nachdem wie sie programmiert ist, zwischen 100 und 1000 Timer-Ticks in einer Sekunde realisiert auf physischer Hardware. Wenn jetzt so ein Gastsystem in einer virtuellen Umgebung läuft, fällt das ja weg. Die wird zwar emuliert, die Interrupts gibt es noch, aber es kann doch mal passieren bei großen Lastspitzen, dass man doch mal einen Interrupt verloren geht, dass der denn eben nicht umgesetzt werden kann, dass auch die Interrupts nicht so gleichmäßig sind, ist ein relativ großes Problemfeld, was damit ebenfalls gelöst ist. Realisiert wird das Ganze relativ einfach durch ein PCI-Device, wo drüber eben die Kommunikation stattfindet und das hat eben den Vorteil, dass ich nicht zwei verschiedene Schienen fahren muss. Ich kann einen Linux-Kern mit diesem virtuellen Machine-Interface übersetzen und kann den sowohl auf echter physischer Hardware betreiben, als auch in einer virtuellen Umgebung. Das ist halt einfach, auf einer physischen Maschine gibt es dieses Device nicht und damit passiert nichts. Der Kern weiß, er ist nicht in einer virtuellen Umgebung und kann ganz normal das entsprechende verwalten. So, das als Einführung ein bisschen die Richtung dargestellt. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt technisch aussieht. Das ist jetzt die Architektur, wie wir sie realisiert haben. Die befindet sich in einem echten Datacenter mit entsprechender Umgebung, was so Klima, Strom und alles betrifft. Konkret momentan ist es Dresden, ist also nicht so weit weg, wobei das eben sehr, sehr schwer ist, eben wirklich geeignete Flächen zu finden, die auch wirklich den Anspruch Datacenter verdienen und die man also nicht unbedingt als Besenkammer bezeichnen kann. Ganz oben die Randbedingung, die bei solcher Architektur wichtig ist, oft gar nicht zu sehen, es sei denn, es funktioniert sie nicht, dann merkt man es, es ist die Netzanbindung ans Internet, die entsprechend redundant ausgelegt sein muss. Konkret verbirgt sich hier hinter ein richtiger Internet-Service-Provider mit einer entsprechenden Mitgliedschaft in den Gremien. Hier im europäischen Bereich ist die Leiborganisation, die für die Vergabe von IP-Adressen notwendig ist. Daraus ist ein sogenanntes autonomes System gebaut, also eine vollkommen eigenständige Routing-Einheit im Internet mit den entsprechenden IP-Adressen, redundant angebunden momentan über zwei getrennte Gigabit-Links zu unterschiedlichen Upstream-Carriern. Daran schließen sich die ESX-Server-Batterie an. hier jetzt mal bloß nur durch zwei Maschinen dargestellt, die gemeinsam redundant über 4 Gigabit Fiber Channel Switche auf ein gemeinsames Storage zugreifen. Das gemeinsame Storage ist notwendig, wie wir es vorhin gesehen haben, um eben so eine Features wie den Transport der Maschinen von einer physischen Hardware auf die andere zu ermöglichen, setzt es voraus, dass ich da also ein gemeinsames Storage drunter habe, weil sonst wäre der Aufwand viel zu groß, wenn ich also jetzt mehrere Gigabyte umherkopieren müsste, ist das einfach nicht realisierbar. Und dazu noch ein sogenannter Management-Server, der eben die ganze Verwaltung, die ganze Steuerung übernimmt, wo befindet sich gerade welche Maschine, das ganze Mitloggen der Accounting-Daten, wer welche CPU wie viel braucht und. Hier nochmal ein kurzer Überblick der wirklich tatsächlich eingesetzten Technik. Das sind IBM-Systeme 3550, ist also doch schon recht ordentlich, mit jeweils 2 Dual-Core Xeons mit 3 GHz, 16 GB RAM, 3 GB lokale Platten, die allerdings nur zum Booten benutzt werden. Da ist also lediglich das physische ESX-System drauf, die sonst weiter keine Funktion haben. 3x Gigabit Ethernet links nach draußen, 2x gebündelt aus Redundanzgründen, 1x für die Steuerungsgeschichte und eben die beschriebenen Fiber Channel Adapter ebenfalls als Dualport ausgeführt, sodass also auch mal ein Pfad wegbrechen kann, ohne dass es zu Funktionseinschränkungen kommt. Fiber Channel Switch, ja, die Sandbox, Qlogic, denn 2x EasyRed, Cisco 2950 sind die normalen Gigabit Switche. Und nach draußen die entsprechenden Router, die 73er-Serie, ebenfalls im Redundanzbetrieb, hier mit diesem Hot-Standby-Routing-Protokoll, sodass, wenn einer ausfallen sollte, eben der andere sofort die Funktion übernehmen kann. Und was natürlich auch noch dazu kommt, eben getrennte Stromeinspeisung, getrennte USV, getrennte Klima, alles was so Randbedingungen sind, über die man sich keine großen Gedanken macht, die aber eben extrem wichtig sind, damit das Ganze auch funktioniert. Wie könnte eine Weiterentwicklung aussehen? Die eine Geschichte wäre Thema Blade Center. Also sprich, ich habe bloß noch ein großes Chassis mit den entsprechenden Blades, die die Server bilden und einer entsprechenden Backplane, die die ganze Verkabelung realisiert, weil momentan mit Einzelsurfern ist es wirklich so, da kommt hinten so eine Kabelbündel raus und das ist eigentlich kaum noch handelbar. Es war einfach mal der Kostenfrage geschuldet, dass man sagt, wir müssen relativ klein anfangen. Das ist ein relativ neues Unternehmen, circa 1,5 Jahre jetzt alt. Und wie das denn so mit den netten Banken ist, die finden zwar alles toll, aber wenn es um die Geldvergabe geht, sind sie doch recht knausrig. Und da muss man also schon mal schnell 100.000 Euro Sicherheiten hinlegen, wenn man bloß 50.000 Euro haben will. Ist also der Sache geschuldet, dass man da also auch denn erstmal ein bisschen kleinere Brötchen backen müsste, aber das so in der Richtung wird es jetzt hier weitergehen. Hat eine ganze Menge Vorteile, auf der einen Seite eben das Management und auf der anderen Seite jetzt auch Kühlung. Sollte man nicht unterschätzen, gerade diese kleinen Surfer, so mit den vielen, vielen tollen, superschnell Turbopropellern, brauchen auch eine ganze Menge Strom und sind zweitens absolut uneffektiv. Da sind also gerade so eine großen Systeme wesentlich besser. Die zweite Geschichte ist nochmal das Storage ebenfalls nochmal zu virtualisieren, weil an der vorgehenden Lösung haben wir immer noch das Problem, was passiert, wenn uns doch wirklich mal das Storage auseinanderfällt. Dann ist natürlich die Katastrophe richtig groß bei so vielen virtuellen Maschinen. Lohnt sich's denn, weil dann wirklich gleich alles steht? Dadurch hätte man die Möglichkeit, mehrere Storage-Systeme parallel zu betreiben, die auch im Hot-Copy-Betrieb laufen zu lassen, sodass also selbst wenn Storage wegbricht, der Betrieb weiter realisiert ist, was eben doch gerade diesem Zero-Downtime-Gedanken dann eben sehr entgegenkommt. Hier ist das Ganze nochmal als Grafik dargestellt, dass ich jetzt die physischen Storages, die an sich ja intern schon redundant sind, weil sie doppelte Kontrolle haben, RAID 5, RAID 6, was es da alles so gibt, dass also auch einzelne Platten ausfallen können, dass man die nochmal virtualisiert, sodass die eigentlichen Surfer eigentlich ein virtuelles Storage nur sehen. Das ist der nächste Schritt, um eben wirklich diese Zuverlässigkeit realisieren zu können, die am Ende notwendig ist. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, auf das Demosystem, was bei uns unten am Stand anzusehen ist. Das besitzt folgende Architektur. Da haben wir hier zwei ESX-Server auf einfacher Dell-Hardware realisiert, die drei virtuelle Maschinen beinhalten. Als Storage ist ein Linux-Server in Betrieb, der das Storage denn als iSCSI rausreicht, weil jetzt hier mit dem Fiber-Channel sahen und den Aufwand hier alles anzurücken, wäre dann doch ein bisschen viel. Und funktioniert eigentlich ziemlich gut, trotz bloß 100 Megabit Switche, wobei man eben hier die ganze Funktionalität demonstrieren kann, einschließlich vMotion, die ganze Hardware-Clustering-Geschichte mit allem drum und dran. Wenn es also mal konkreter interessiert, dass man sehen will, wie das also wirklich alles funktioniert, also selbst wenn man auch mal eine Maschine ausmacht, wie automatisch denn das alles neu gestartet wird, kann sich das gerne bei uns am Stand einmal angucken. Und wenn denn vielleicht noch ein paar Fragen sind, wollen wir die auch gerne beantworten. Ansonsten denn vielen Dank für die Aufmerksamkeit.